Die Morgenpiloten. Das Beste kommt noch. Der Zukunftspodcast der Hamburger Morgenpost. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor es gleich mit der 9. Folge hier losgeht und Dieter von Acken, der mit anderen Leuten zusammen die digitalste Stadt Deutschlands aufgebaut hat, spreche ich erst mit Corey Muslow vom Empire Riverside Hotel. Und er ist da der Küchenchef und es geht um das Thema, wie er mit allen anderen Mitarbeitern die Nachhaltigkeit in die Küche gebracht hat. Ja, und als zweiten Partner haben wir wieder die Tiny Space dabei und ich spreche mit einem der Gründer, nämlich HG, darüber, warum ein Tiny Space der ideale Rückzugsort für alle möglichen Menschen ist. Das kommt innerhalb der Folge, aber jetzt erstmal viel Spaß mit meinem Gespräch mit Dieter von Acken. Bis später. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fans der Morgenpiloten, wir sind jetzt hier mit Folge 9 der Morgenpiloten und ich kann euch versprechen, wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet in dieser Folge und zwar sprechen wir über die digitalste Stadt Deutschlands. Das ist gerade für alle unsere Hörer und Hörerinnen in der Hauptstadt sicher sehr spannend. Wir bekommen heute, glaube ich, sehr, sehr interessante Impulse und zwar sitze ich hier mit Dieter von Acken. Hallo Dieter, schön, dass du heute bei mir bist.
Ja, hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf und ich hoffe, dass ich gerade auch in die Hauptstadt ein paar Impulse bringen kann.
Ja, diese Ankündigung, dass ich heute mit jemand spreche, der die digitalste Stadt Deutschlands kennt, die kommt von Nick Sonemann. Ihr kennt ihn aus der vorangegangenen Folge, dem Chef von und Gründer von Future Candy. Er hat mir gesagt, Matthias, eigentlich für die Morgenpiloten, für Menschen, die uns in die Zukunft weisen, musst du dich unbedingt mit jemand von Ahaus unterhalten und er hat mir dich, Dieter, empfohlen. Ja, so ganz kurz zusammengefasst, woran machst du jeden Morgen fest, dass Ahaus die digitalste Stadt in Deutschland ist?
Jeden Morgen nicht, aber häufig. Und zwar mache ich das daran fest, dass so viele Menschen kommen, um das zu sehen. Also wir haben tatsächlich ganz viele ganz viele Menschen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Und mit denen sind wir unterwegs in Ahaus und zeigen denen, wie digital alles sein kann. Und das finden die sehr, sehr, sehr toll, sind sehr begeistert und gehen mit einem guten Gefühl und dem Gefühl, dass sie selber was machen müssen, wieder nach Hause.
Ja, das ist hochspannend. Ich freue mich sehr. Ich finde, ihr müsst viel bekannter werden und ich hoffe, dass mein Podcast dazu beiträgt, dass wir Ahaus und eure Arbeit ein bisschen bekannter machen. Ich habe immer am Anfang so einen kleinen Fragekatalog, damit wir dich, Dieter, ein bisschen besser kennenlernen. Und ich frage dich zunächst, welche Musik würdest du dir anstellen, damit es dir richtig gut geht?
Fanta 4, Tag am Meer.
Ah, sehr gute Wahl. Ja, das spüre ich sofort.
Hast du lange nicht dran gedacht, ne?
Genau. Was ist die nächste an Ahaus? Was ist die nächste Wasserfläche, die da bei euch in der Nähe ist?
Die nächste Wasserfläche, wir haben eine ganz kleine, das ist die Schlossgräfte, das ist sozusagen der Wassergraben rund ums Barockschloss und ansonsten zum Surfen fahre ich immer nach Holland, das sind so 100 Kilometer, da kann man schön nach Harderwijk fahren oder dann auch nach Zandvoort.
Zum Tag am Meer, ja, sehr schön. Welche Situation setzt dich persönlich sofort unter Stress?
Wenn der Termin nicht klappt, also wenn ich terminlich etwas vorhabe und das einfach nicht klappt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist.
Ja, da haben wir das heute gut hingekriegt zusammen. Was inspiriert dich persönlich?
Tja, eigentlich ganz viel. Alles das, was funktioniert und was ich mir vorgenommen habe zu tun. Und viele Menschen, die aktiv sind, die was unternehmen, die gut drauf sind, die inspirieren schon. Und die Vorreiter sind, die einfach zeigen, was geht, was möglich ist. Das finde ich super und das könnte ich dann auch gleich machen.
Welchen Beruf außer dem, den du hast, würdest du gerne mal ausprobieren?
Boah, eigentlich gar keinen. Ich finde das gut, was ich mache und ich habe so viele Sachen schon ausprobiert. Ich komme aus der Werbung, aus der PR, aus dem Marketing, war viele Jahre Reiseleiter, Surflehrer und so. Ich habe vieles gemacht und da, wo ich jetzt bin, fühle ich mich eigentlich wirklich gut.
Das klingt sehr gut. Und welchen Beruf möchtest du auf keinen Fall noch machen müssen?
Finanzbeamter.
Ja, das kann ich auch sagen.
Finde ich fürchterlich. Ich glaube, mit Zahlen und so täglich das Gleiche zu machen, vielleicht ist es nicht das Gleiche, aber ich stelle es mir so vor, dass ich regelmäßig solche Sachen machen muss, die in einem Büro stattfinden, wo ich nicht rauskomme. Das finde ich nicht gut, das würde ich ungerne machen wollen.
Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Zukunft. Was denkst du, werden die Menschen in 100 Jahren über uns sagen?
Die werden sagen, warum haben die nicht früher damit angefangen, Sachen zu optimieren, zu rationalisieren, einfach effizienter zu machen? Warum haben die sich da so abgequält und warum gab es diese Strukturen, die das einfach alles verhindert haben? Das hätte man viel früher erkennen müssen und machen müssen. Und ich glaube, das erkennt man so langsam, dass es da schwierig ist. Und in 100 Jahren wird man sagen, das hätte viel schneller gehen müssen.
Und was möchtest du den Menschen in 100 Jahren sagen?
War eine schöne Zeit, die wir hier hatten. Wir haben viel versucht. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, haben gezeigt, was geht, wollten Vorreiter sein und hoffe, dass wir das in 100 Jahren auch sind und geschafft haben.
Ja, toll. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen Eindruck von dir. Ahaus, 100 Kilometer hast du gesagt, fährt man bis zum Wasser nach Holland. Was ist denn so die nächste große, seid ihr eine Kreisstadt? Ist Ahaus eine Kreisstadt oder was ist so die nächste größere?
Die Kreisstadt heißt Borken und die nächstgrößere Stadt ist Münster und auf der anderen Seite Enschede. Wir sind ja direkt an der niederländischen Grenze. Enschede ist da die nächste Stadt und dann geht's natürlich ins Ruhrgebiet. Dann haben wir Essen, Düsseldorf und dann kommt irgendwann noch Köln dahinter. Also wir sind eigentlich relativ zentral gut angebunden. Zwei Flughäfen direkt in der Nähe, Autobahn A31. Also ziemlich gut, nur man sagt hier, wir sind am Ende der Welt. Wenn man von der Autobahn lange Strecke gefahren hat, in Ahaus ankommt, sieht man außer viel Land nicht so viel.
Also ihr seid die digitalste Stadt Deutschlands geworden. Gibt es so ein paar, sagen wir mal, Grundvoraussetzungen oder Eckpfeiler, wo du sagst, das hat Ahaus so ein bisschen prädestiniert dafür, das zu sein, was ihr jetzt bekommen seid?
Grundsätzlich erstmal ist es der Standort von Tobit Software, also dem Unternehmen, für das ich arbeite. Und wir sind hier seit vielen, vielen Jahren dabei, alles zu digitalisieren. Das machen wir einmal aus dem Interesse heraus, den Standort attraktiv zu halten, also für uns und die eigenen Mitarbeiter und natürlich auch für die Bürger hier in Ahaus. Das war schon mal ein großer Vorteil, dass das Unternehmen, also wir hier sitzen. Dann ein großer Vorteil war natürlich auch, dass die Stadt relativ klein ist, in Anführungsstrichen. Wir haben 40.000 Einwohner. Das heißt, die Strukturen sind nicht so stark miteinander vernetzt. Also man muss nicht so viele Menschen überzeugen oder unterschiedlichste Menschen überzeugen, etwas zu tun, sondern wenn man das einmal getan hat und ein paar erreicht hat, dann spricht sich das sehr schnell rum und dann funktioniert das auch, dann so Mund-zu-Mund-Propaganda oder man sieht, dass es klappt, die Nächsten machen das auch. Das funktioniert in einer kleineren Stadt viel, viel besser als in einer größeren Stadt und dann probieren die das einfach aus und weil wir das schon so lange machen, wissen die Menschen, dass wir viele neue Sachen ausprobieren und sie das auch mitmachen und davon auch profitieren, Mehrwerte haben, die man sonst so in der Großstadt einfach nicht findet. Und diese Sachen sind sehr vorteilhaft und haben dazu beigetragen, dass wir sehr schnell, in Anführungsstrichen schnell, es hat viele Jahre gedauert, dass wir sehr schnell so einen digitalen Weg eingeschlagen haben.
Wie lange seid ihr da schon dabei? Du hast gesagt, oder was erinnerst du als ersten Impuls? Wann wurde die erste Entscheidung dafür getroffen?
Ich glaube, es ging 2007 los mit dem Smartphone. Als das auf den Markt kam, da ging das so richtig los. Vorher gab es auch viele Anstrengungen oder Bestrebungen. Da war es aber noch nicht so simpel, noch nicht so, wie soll ich sagen, noch nicht so komfortabel. Mit dem Smartphone ging es los. Man hatte Online-Zugang überall. Man hatte ein Display, man hatte eine Bluetooth-Verbindung. Alles das war dann da und damit konnte man viele digitale Möglichkeiten neu schaffen.
Also ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen wie in so einem Zukunftsfilm vor, dass man, wenn man in Ahaus irgendwie durch die Stadtgrenze geht, hat sofort jemand ein digitales Hologramm über dem Kopf und sagt einem, wer er ist, wie viel Geld er verdient und wie er einen am besten vernetzen kann. Soweit kann es ja noch nicht sein. Aber erzähl uns mal, wenn du jetzt unsere Hörer und Hörerinnen auf so einer Tour durch deine Stadt nehmen würdest, was würdest du ihnen zeigen?
Ja, diese Touren machen wir tatsächlich fast jeden Tag, habe ich eben schon gesagt. Und diese Touren starten immer zuerst bei uns auf dem Campus oder in Tobit Town nennen wir das, weil das so ein kleiner abgeschlossener Bereich ist. Und da sprechen wir erstmal grundsätzlich darüber, was Digitalisierung für uns bedeutet und warum Ahaus so anders ist als andere Städte. Und das ist auf jeden Fall die Verbindung von allen und allen. Wir versuchen, alles miteinander zu verbinden. Und das sehr einfach zu machen. Heißt also, du musst dich nur einmal irgendwo anmelden, irgendwo was kaufen oder irgendwo was mieten oder so. Dann bekommst du eine ID und mit dieser ID bist du dann verbunden mit allen Anwendungen. Und das können dann sein, dass was wir als nächstes besuchen, ist dann ein digitaler Fahrradverleih, also ein Verleih von Fahrrädern, den du in jeder Großstadt findest, den du auch scootermäßig oder automäßig überall findest, also Verleih von anderen mobilen Geräten, Mobilitätsgeräten. Die findest du aber in der Kleinstadt nicht, weil die gibt es nicht. Es kommt keiner und liefert dir das dahin. Das musst du selber machen und das kannst du halt auf so einer Plattform erstellen. Das zeigen wir dir dann. Dann gehen wir ins digitale Hotel. Da gibt es keine Rezeption, keinen Empfang, kein Check-in, kein Check-out. Das macht der Gast alles selber über sein Smartphone. Der steuert auch sein Zimmer über sein Smartphone. Das ist für manche etwas befremdlich, aber wenn man das einmal gemacht hat, ist das total simpel und total komfortabel, weil man auf nichts warten muss. Dann geht's weiter in die digitale Gastronomie. Das ist dann die Bestellung und Bezahlung auch über das eigene Smartphone. Man scannt einen Code, landet in der Speisekarte, bestellt dort seine Speisen und Getränke, kauft die im Onlineshop im Prinzip. Und dann kommt jemand und bringt dir das. Du hast also weniger Servicepersonal, keinen Kellner, der dich was fragt, kein Bargeld, keinen Aufwand damit und kannst eine sehr effiziente Gastronomie fahren. Und das gibt's dann in verschiedenen Läden innerhalb der ganzen Stadt. Das heißt Restaurant, Bar, Club, Diskothek, wo du auch alles digital machst. Du kaufst vorher ein Online-Ticket, du kannst nur einchecken mit deinem Online-Ticket. Du gibst die Garderobe mit online mit deinem Smartphone ab, kriegst einen Eintrag in deine Wallet mit einer Nummer. Du bezahlst die an den Theken mit deinem Smartphone. Wenn du rausgehst, gehst du einfach raus und musst nichts mehr tun, sondern ist alles erledigt. Und am nächsten Tag kriegst du die Info, dass du am Donnerstag deine Jacke abholen kannst, weil wir ja wissen, dass du die vergessen hast. Und das geht dann halt so weiter über digitale Supermärkte, wo du halt 24/7 mit deinem Smartphone einkaufen kannst, wo auch kein Personal ist. Dann den Verleih von Spielgeräten im Schlosspark, wo du an einem Automaten stehst und dir Geräte ausleihst. Oder in ein eigenes Kino, das du für dich buchen kannst, für 12 Personen gehst, alles mit deinem Smartphone. Und endet dann nachher meistens dann auch wieder im Club, wenn wir dann da stehen auf der Mainstage, wo dann zwei tanzende Roboter Pole Dance machen und alle sagen, das ist unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen. Also das ist so ein kleiner Ausschnitt von den Dingen, die wir hier machen. Also es geht darum, wie kann ich mit digitaler Unterstützung Anwendungen schaffen, Möglichkeiten schaffen, die es sonst nicht gäbe, weil es keiner leisten kann, weil es kein Personal gibt, weil es einfach zu teuer ist.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze hier mit Cory Mulso und er ist der Küchenchef hier vom Empire Riverside Hotel hier in Hamburg. Und auch mit ihm wollen wir über Nachhaltigkeit sprechen. Genau, Cory, erzähl uns doch mal, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, das Thema Nachhaltigkeit bei euch in der Küche zu berücksichtigen?
Ja, hallo erstmal. Nachhaltigkeit haben wir schon seit Jahren, ist das ein Thema in der Küche. Wahrscheinlich hotelintern in der Küche mehr als in anderen Abteilungen. Aber seit einigen Jahren haben wir so eine Taskforce, nennen sie sich hier, gegründet, wo aus jeder Abteilung ein Abteilungsleiter dabei ist und wo wir einfach tiefer in die Materie eingestiegen sind, um generell den sozialen Part des Ganzen durchzunehmen, wir den ökologischen, ökonomischen in der Küche und so. Ja, und da sind wir halt stetig am Arbeiten.
Mal ganz persönlich, war Koch zu werden deine große Leidenschaft? Ist es Beruf so schon immer von klein an gewesen oder wie war das bei dir?
Ja, traurigerweise irgendwie schon. Ich weiß nicht warum, aber schon als Kind wollte ich das werden, ja.
Und hier hast du natürlich wahrscheinlich jetzt große Möglichkeiten, also deiner Imagination keine Grenzen zu setzen. Was ist das Besondere, wenn man Küchenchef in einem Hotel ist?
Arbeitszeiten für uns primär. Also wir haben seit der Wiedereröffnung haben wir Ruhetage eingeführt, was natürlich für alle unsere Mitarbeiter sehr dankbar ist. Und ja, wir haben einfach viel mehr im Rücken. Wir haben nicht so den wirtschaftlichen Druck. Dadurch, dass wir ein Hotel hinten haben mit 300 Zimmern, ja, ist für uns das Leben entspannter als für ein kleines Restaurant mit 50 Sitzplätzen auf jeden Fall.
Dann lass uns doch mal einsteigen. Was ist so das allervorderste Thema, wenn es um Nachhaltigkeit geht in der Küche, womit man erstmal anfängt? Oder was ist so für euch der erste Gedanke gewesen?
Ja, generell die Grundeinstellung eines jeden Koches, die er haben sollte, nichts wegzuschmeißen. Das, worüber alle reden, Zero Waste. Aber das ist für mich ein Kernthema, was jeder Koch verinnerlichen sollte. Und ja, fällt in die Nachhaltigkeit, aber ist eine persönliche Grundeinstellung. Weil wenn man keinen Verlust hat von Lebensmitteln, geht es im Endeffekt um Geld. Man arbeitet wirtschaftlich, man verarbeitet alles.
Genau. Ist das, wenn man jetzt sozusagen von, wie heißt es immer so schön, von Cradle to Grave sich Produkte anguckt, bei allem, was man mit Fleisch sich vorstellen kann, kann man sich das schon vorstellen, dass einfach beim Auseinandernehmen des Tieres schon mal viel wegfällt. Aber ist das auch bei allen anderen Sachen, Gemüse und wo fällt das überall
an? Ja, ein Klassiker, ein Produkt, was wir gerne verarbeiten, ist Blumenkohl. Und viele schmeißen direkt die Blätter in den Müll, die Stängel, den Strunk, weil es ist anstrengend zu verarbeiten. Und das verarbeiten wir halt auch irgendwie mit. Wir machen da entweder Soßen draus, Pulver oder irgendwie, dass wir es sinnvoll einbauen können in unsere Gerichte und dann halt auch geschmacklich irgendwie präsent haben.
Ja. Nenn doch mal ein Beispiel, wo du noch eine Nuss zu knacken hast, wo du sagst, Mensch, daraus würde ich auch gerne noch was machen, aber irgendwie fällt einem dazu nichts ein.
Ja, viele Innereien. Also wir kriegen ganze Fische, wir nehmen die auseinander, primär gerne nicht küchenfertig, das heißt nicht ausgenommen, weil ich und meine Jungs dann einfach sicherstellen können, die Frische. Das sieht man am besten an den Innereien. Viele gucken ja immer auf die Kiemen und die Augen und so. Aber ja, die Innereien verraten dir sofort, wenn irgendwas schlecht ist. Und ja, da ist natürlich auch die Hemmschwelle der Leute ein bisschen noch so, oh, und da kann ich das verarbeiten. Wir machen viel aus den Rogen der Fische und sowas. Meistens hauen wir uns dann selber so die Leber oder so von Fischen selber auf den Grill und essen die. Ja, weil wir haben dann auch nicht die Menge, um das irgendwie in Menüs einzubauen oder so.
Vielleicht ist das naiv, aber ich hatte jetzt auch gedacht, dass wir vor allen Dingen auch so über das Thema sprechen, wenn die Produkte von euch dann schon gemacht sind, wie bei einem Buffet, was man ja kennt. Mhm. Und das Buffet muss ja eigentlich für den letzten Gast, der noch quasi 10 Minuten, bevor eigentlich die Küche wieder schließt oder das Restaurant schließt, noch irgendwie so aussehen, als ob irgendwie noch keiner es berührt hätte. Das wäre so für mich ein Thema gewesen, wo ich dachte, das ist echt eine harte Nuss, die es zu knacken gibt.
Ja, das hatten wir früher tatsächlich viel als Problem, dass wir dadurch, dass wir alles vorher angerichtet haben und dann so einfach cook and chill, dass wir wie es früher so war, gemacht haben. Aber da haben wir uns vor 6, 7 Jahren oder so von entfernt. Und wir kochen alles frisch für die Bankets und richten es auch erst à la minute an, wenn wir es brauchen. Das heißt, wenn wir die Sachen nicht brauchen, dann haben wir sie halt noch in Einzelkomponenten und können sie so noch weiterverarbeiten.
Okay, ja, dann erzähl uns doch mal vielleicht, was ist so aus den letzten Jahren für dich so ein Erlebnis gewesen, wo du dachtest, Mensch, da haben wir mal was richtig, richtig gemacht oder wo du selber sagst, Mensch, das war ein toller Einfall.
Küchenintern oder generell im Hotel?
Wenn du das so fragst, dann erzähl mir die Geschichte, die dir dazu einfällt. Wenn es küchenintern ist, ist auch gut.
Also eine Sache, wo ich wirklich überrascht war, war der Wasser- und Stromverbrauch, den wir einsparen konnten, durch einfach nur bemerkbar machen von, wann schalten wir Elektroartikelgeräte ein und wie können wir Wasserverbrauch senken und. Also das war schon immens. Da haben wir eine richtig enorme Zahl gespart über ein Jahr.
Genau, das hat mir deine Kollegin schon vor einer Folge erzählt. Ihr nehmt dann olympische Schwimmbecken als Metapher dafür, in die über 2 Millionen Liter Wasser reinfällt. Welchen Anteil habt ihr da in der Küche sparen können? Gab es da auch eine Berechnung oder
bezog sich das auf das? Die gab es bestimmt, aus? Aber die ja. Weiß ich nicht mehr.
Ja, genau.
Also wir... Wir haben ja auch so, wir machen so einen Nachhaltigkeitstag und da kriegen wir die Zahlen dann immer aber.
Ja. Und hast du noch eine Anekdote aus der Küche, wo du sagst, da hast du dich selber gefreut, dass du vielleicht irgendwie ein Produkt entwickelt hast oder irgendwie etwas gefunden hast, womit man ein Problem lösen kann?
Die Konzeptänderung in unserer Mitarbeiterkantine, im Mitarbeiterrestaurant zum Beispiel. Unsere Mitarbeiter essen genau das gleiche wie unsere Gäste im Bankettbereich und dadurch konnten wir so enorm viel Essen einfach einsparen. Wir haben keinen Verlust mehr, wir können die Sachen mehrfach einbauen und alle essen das Gleiche. Das hat einen anderen Wertschätzungscharakter für alle, dass unsere Mitarbeiter nicht denken, wir kriegen hier irgendwas fertig, Futter oder so, sondern die kriegen halt auch selbstgekochtes, ehrliches Essen wie alle anderen.
Hast du noch so ein paar Sachen zum Abschluss auf der Agenda, die du gerne noch zusammen mit dem Hotel in den nächsten Jahren, Monaten angehen möchtest?
Boah, gute Frage. Für mich persönlich... einfach das Bewusstsein, auch für die Gäste im Restaurant. Wir haben eine offene Küche, die Gäste sind herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Wir erklären denen, wie wir was machen, warum wir das gemacht haben. Leider ist die Hemmschwelle da sehr groß und wir unterstützen den Service auch. Wir bringen Essen mit raus, um da irgendwie in den Kontakt zu kommen, dass diese Blockade bei den Gästen wegfällt. So, und das finde ich schon wichtig, denen dann dazu erklären, warum wir was machen. So ein bisschen die Ethik, das Bewusstsein wieder wecken für gutes Essen, für handgemachtes Essen. Damit es vielleicht ein kleiner Anreiz ist, die Menschen auch dazu bewegen, zu Hause selber zu kochen.
Ja, oh, toll. Aber das ist, glaube ich, etwas, was sich generell jetzt gerade verändert, überhaupt im Restaurants und in der Hotellerie, dass man einfach die mehr Bezug hat und das nicht so hinter einem schwarzen Vorhang immer stattfindet.
Ja, ne? Es gibt viele, die verbuddeln sich in ihrer kleinen, weiß gefliesten Küche und wollen nicht raus. Ja. Das ist meine persönliche Intention nicht. Ich will den Kontakt mit den Menschen und ja, das ist hier unsere Showküche halt sehr gut für.
Sehr schön. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war Cory Mulso aus der Küche hier vom Empire Riverside Hotel. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und wenn Sie sich noch weiter darüber informieren möchten, dann gehen Sie doch gerne mal auf die Webseite vom Empire Riverside Hotel. Das ist empire-riverside-hotel.de. Vielen Dank.
Danke.
Also, ich würde den Podcast nicht machen, wenn ich nicht ein grundsätzlich optimistischer und der Innovation zugewandter Mensch wäre. Aber ich bin jetzt mal einmal so ein bisschen, versuch mal so den Ketzer zu spielen. Wie ist denn das mit den Menschen, die sagen, naja, ich gehe doch ins Restaurant, weil ich den Kellner bitten möchte, mir zu erklären, was am besten ist. Und ich möchte doch im Hotel den Moment haben, wenn jemand sagt, Mensch, Herr Lorenzmeier, schön, dass Sie wieder da sind. Habt ihr so ein paar Leute in Ahaus, die sagen, Nee, bei mir gibt's alles noch mit Bleistift auf dem Stift und ich mache da überhaupt nicht mit.
Ja, natürlich haben wir die noch. Ja, klar gibt es die. Das wird ja auch nicht für alle funktionieren, sondern es ist ein Beispiel dafür oder für Dinge, die es nicht gäbe, wenn man sie nicht digital gemacht hätte. Alles, was wir da so betreiben, ist ein Leerstand gewesen. Heißt, das Hotel gab es nicht, wollte keiner mehr machen. In der Gastronomie ist ein Leerstand. Es gab kein Personal mehr. Die Leute haben aufgegeben. Die Gastronomie war einfach nicht mehr da. Und auch der Fahrradverleih war ein Leerstand. Da haben wir einen Fahrradverleih reingemacht. Und solche Sachen entstehen durch Leerstand oder durch Sachen, die aufgegeben wurden und bieten halt neue Chancen. Und diese Chancen kannst du nur digital nutzen, weil es eben keiner machen will, weil das Personal nicht da ist. Natürlich ist es schön, wenn der Kellner kommt, aber der kommt ja nicht. Es gibt ja keinen, der ist ja nicht da. Und wenn ich keinen habe, der kommt und mir Sachen empfiehlt, dann macht es halt das Smartphone. Das empfiehlt mir Sachen und ich kann die bestellen. Und dann kommt einer, vielleicht kommt auch ein Roboter. Es gibt ja genug Service-Roboter, die das leisten können. Dann kommt einer und bringt mir das und der ist auch freundlich. Und normalerweise gehe ich nicht alleine in die Gastronomie und warte darauf, mich mit dem Kellner unterhalten zu können, sondern ich gehe mit einer Gruppe, unterhalte mich mit meinen Leuten. Und dann kommt jemand hoffentlich sehr schnell und bringt mir das, was ich möchte, an meinen Tisch. Und das ist das, was wir unter digitaler Gastronomie und auch Gastfreundschaft dann verstehen.
Dann lass uns doch mal kurz eine Sache differenzieren. Also natürlich seid ihr jetzt gerade mit dem, was ihr da entwickelt habt und beispielhaft vorantreibt, habt ihr eine Alleinstellung in Deutschland. Aber wenn du jetzt mal versuchst zu differenzieren zwischen dem Anteil, der einfach jetzt damit zu tun hat, dass ihr die Ersten seid, und der Frage, was hat sich in Ahaus dadurch verändert, was ihr an Veränderungen gebracht habt? Ist das für dich möglich, da so ein bisschen mal zu schauen, also wie wäre jetzt jenseits der, die da eine Tour machen, was hat sich in Ahaus dadurch verändert, was ihr macht?
Ja, wir haben erstmal ein attraktiveres Stadtbild, auf jeden Fall. Also Innenstadtattraktivität gehört dazu. Keine Frage, Einzelhandel und Gastronomie funktionieren zusammen. Wir unterstützen das halt durch digitale Möglichkeiten und durch neue Locations, egal was das ist. Ein begehbarer Online-Shop, wo du 24/7 halt Sachen kaufen kannst, die du aber nur online kaufst, die aber trotzdem vor Ort sind. Du hast viel, viel Umsatz in den Handel gebracht, allein durch einen digitalen Stadtgutschein, der in Corona-Zeiten gefördert wurde mit 500.000 Euro. Das war nur digital möglich, das hätte anders gar nicht funktionieren können. Dann natürlich neue Freizeitangebote, die es so nicht gäbe, wenn man sie nicht digital aufgestellt hätte. Dass ich einfach sage, das gesamte Stadtbild hat sich verändert, die gesamte Struktur, die Gesellschaft hat sich auch verändert, die ist viel digitaler und viel aufgeschlossener geworden, was natürlich auch Corona-bedingt war, muss man auch sagen. Jeder hat mit seinem Smartphone umgehen gelernt und plötzlich war jeder dabei, das auch in der Gastronomie zu tun. Das war völlig normal und das hat alles dazu beigetragen, dass wir neue Angebote, ein besseres Stadtbild, eine belebtere Gastronomie und ja überhaupt ein schöneres Angebot haben, was man sonst so nicht hätte.
Ich sitze ja hier gerade, ich habe es schon gesagt, in der Hauptstadt und wir haben ja einen unglaublichen Rückstand, was die digitale Veränderung angeht, vor allen Dingen gerade in den Behördengängen. Also was man da teilweise erlebt, hat wirklich skurrile und dramatische Auswirkungen, wenn man einfach auf Gutscheine wartet, die einem zum Beispiel zugesagt sind für die Kita. Die ganze Familie fängt plötzlich an zu stocken, weil solche Dinge nicht möglich sind. Und ganz viele Beispiele in die Richtung. Was denkst du, kann eine Hauptstadt wie Berlin oder eine größere Stadt mit verkrusteten Strukturen von euch lernen? Wo ist das größte Veränderungspotenzial und wie kann man das, was ihr jetzt für 40.000 Menschen macht, hochskalieren?
Ja, ich glaube, so ganz hochskalieren muss man das gar nicht. Man muss eher kleinteiliger denken, so in Quartieren oder in Stadtvierteln oder in einzelnen Bereichen. Denn wenn du ganz, ganz groß bist, hast du mit ganz, ganz vielen Hindernissen zu kämpfen und ganz, ganz viele Menschen, die das ablehnen, die das nicht wollen, die überall natürlich auch Fehler entdecken oder irgendwie dagegen sind. Das muss man in kleinen Bereichen denken, das muss man auch klein anfangen. Man muss nicht Digitalisierung als die Riesennummer sehen, die erstmal alles über einen Kamm schert, sondern ich muss einzelne Bereiche sehen, ich muss in einzelnen Bereichen starten, ich muss die Mehrwerte für den Bürger in kleinen Bereichen herausfinden und dann kann ich das erweitern auf andere Bereiche. Aber alles ganz groß mit dem Holzhammer zu machen, das funktioniert nicht und darum funktioniert es in den kleinen Städten natürlich auch viel besser als in den großen Städten. Mhm. Was natürlich toll wäre, zentral und groß wäre, wenn alles über eine zentrale ID läuft. Die Bund-ID ist ja der Vorreiter, das ist toll. Aber da sind wir noch nicht komfortabel genug. Das ist noch viel zu aufwendig, das so auch in der Gastronomie zu nutzen oder im Einzelhandel zu nutzen. Dafür ist es auch nicht gedacht. Aber dafür etwas zu haben, was als zentrale ID funktioniert, wo ich mich nur einmal anmelde und nicht 1000 Apps laden muss und 1000 Anwendungen haben muss, das wäre toll. Das haben wir hier. Das können wir halt leisten hier in dem kleineren Umfeld. Und wenn ich das groß machen würde, das wäre sensationell.
Ja, Standardisierung ist da sicher ein sehr spannendes Thema. Ich versuche ja auch so zwischen meinen Folgen im Podcast so selber ein bisschen zu vernetzen. Ich habe hier eine tolle Folge mit dem Professor Thomas Drujen über Zukunftspsychologie gemacht und der weist ja immer darauf hin, dass wir in Deutschland ein Mindset-Problem haben, wie er es nennt, weil wir einfach speziell sehr resilient sind. Wir sind sehr gut in der Lage, wenn wirklich alles am Ende ist, dann uns zu verändern. Aber es muss halt wirklich erstmal die große Katastrophe kommen. Resilienz, das ist sein Gegenbegriff, ist, dass wir quasi die Zukunft vorausahnen und uns darauf hin entwickeln. Wie würdest du das beschreiben? Ist das die Nähe nach Holland oder ist das eure spezielle Tatkraft in eurer Firma? Wie habt ihr den Code geknackt, dass die Deutschen mitmachen? Also, dass ihr da nicht so auf Widerstände trefft?
Ja, wir treffen ja auf Widerstände. Es ist halt nur ein langer Weg gewesen, sagen wir es so. Und das hast du gerade schon gesagt. Es ist, man wartet immer so lange, bis gar nichts mehr geht. Und dann nimmt man sozusagen den letzten Ausweg und macht es dann doch digital. Und das haben wir bei Corona gesehen. Wenn gar nichts mehr geht, dann kann ich einen QR-Code einscannen und kann dann meinen Impfausweis auf meinem Smartphone haben. Dann geht das plötzlich. Dann kann ich auch mit dem Smartphone und Luca oder wie sie alle hießen, dann im Restaurant einchecken. Dann geht das plötzlich. Vorher war die große Frage, was ist mit meinen Daten. Und so ist das bei uns auch. Es gibt keine Alternative. Wenn ich alternativlos bin, dann muss ich das tun. Heißt also, wenn ich jetzt in diesen britischen Pub gehen will und da ein ordentliches Bier trinken will und ordentlich Food haben will, dann kann ich das nur mit dem Smartphone machen. Wenn ich das nicht mache, muss ich woanders hingehen oder ich muss mir jemanden suchen, der mich dabei unterstützt. Wenn ich dieses Fahrrad, dieses Auto, dieses Boot, dieses Gebäude, wenn ich mir da irgendwas ausleihen will, dann muss ich das mit dem Smartphone machen. Andernfalls kriege ich das nicht. Und das ist so eine Erziehungsgeschichte. Wenn es alternativ ist, dann machen das die Menschen. Die wollen das ja ausprobieren. Die sind ja nicht dagegen, sondern die sagen halt, ja, ich will es mir aber nicht, ich weiß nicht, ich habe Angst und erstmal die ersten Schritte, das ist immer schwierig und kann mir einer helfen und so. Aber wenn sie dann vor die Wahl gesetzt werden, entweder du gehst da jetzt rein und machst das oder du gehst wieder nach Hause, dann machen die das. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn man wenig Alternativen hat, dann ist Digitalisierung oder der digitale Schritt logisch und einfach und dann wird er auch umgesetzt.
Sag mal, wo siehst du die Grenzen oder wo sind dir mal Themen aufgefallen, die du vielleicht gar nicht so antizipiert hast, wo du dachtest, Mensch, das ist schwieriger, als wir uns in der Planung das überlegt haben?
Kann man nicht so sagen. Wir schauen ja immer eher so aus Sicht des Bürgers, aus Sicht des Nutzers heraus. Was machen die Bürger? Warum machen die das? Warum sitzen die da? Warum warten die darauf, dass ein Kellner kommt und dann die Bestellung in sein eigenes Smartphone eingibt, was ja der Orderman, was ja nichts anderes ist als ein Smartphone. Warum kann ich das nicht selber? Warum muss ich warten darauf, dass einer kommt? Ich will das schneller haben. Und das ist ja das, was so gerade diese aktuelle Generation hat, dass man nicht warten will. Man will alles sofort haben. Man will bei Amazon bestellen, es soll morgen da sein. Man will eine Antwort, man hat ein Supportproblem, man will das sofort gelöst haben. Man steht irgendwo an der Rezeption und will ein- oder auschecken und man muss warten in der Schlange und das will man einfach nicht mehr. Und dieses Nicht-Warten führt dazu, dass man Sachen optimieren muss, dass man einfach effizienter und schneller werden muss und das kann man eigentlich nur machen, wenn man es digital macht. Darum, ja, antizipieren ist schwierig. Ich sage einfach, das ist so unsere Einstellung und der Weg, den wir so gegangen sind und wir gucken halt, was machen die Menschen wirklich und wo kann man ihnen helfen, das besser zu machen.
Willkommen bei der Werbung. Lieber HG, ich möchte heute mit dir über Tiny Space als Rückzugsort sprechen und zwar auf Messen und Konferenzen. Ihr habt da ja ganz schön viel Erfahrung jetzt schon gesammelt. Erzähl doch mal, was ist dir dabei so aufgefallen? Warum ist der Tiny Space einfach ideal dafür?
Ja, wer schon mal auf einer sehr großen Messe war, weiß, das geht häufig sehr trubelig zu. Da sind zum Teil Tausende von Menschen. Entsprechend ist der Geräuschpegel extrem hoch. Und so ein Tiny Space von uns hat den Vorteil, dass es schallisoliert ist. Und wenn man da die Tür zumacht, kann man wirklich in Ruhe ein Gespräch führen und es ist bei weitem nicht so anstrengend, als wenn man auf der offenen Fläche ist. Deswegen werden wir einfach sehr häufig als Rückzugsort, als Besprechungsraum oder auch richtig mit mehreren Häusern als ganze neue Networking Area genutzt.
Erzähl doch nochmal ganz kurz, wie viele Leute passen in so einen Tiny Space rein? Also mit wie vielen Leuten kann man da eine Konferenz machen auf einer Messe?
mit vier Leuten mega entspannt. Fünf würde ich sagen, ist auch noch gut. Und alles, was da drüber ist, da wird es ein bisschen muggelig.
Für alle, die jetzt zum ersten Mal über Tiny Space hören, erklär noch mal ganz kurz. Vermietet ihr sie? Verkauft ihr sie? Wie komme ich dazu, einen Tiny Space bei mir auf der Messe zu haben, wenn ich jetzt gerade mich frage, was mache ich denn jetzt?
Also in erster Linie vermieten wir die für große Veranstaltungen, für Konferenzen und Messen an die großen Messebetreiber oder eben auch an diejenigen, die die Messen selbst organisieren. Wir nennen die bei uns Event Owner, also die Veranstalter, und bieten denen unsere Objekte als Vermieteobjekte an.
Super, dann würde ich sagen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schaut bei tinyspace.com mal auf die Seite, schaut es euch an, ob es für euch passt. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. HG, weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die zum Beispiel Bürgermeister sind, Bürgermeisterinnen und die so eine Stadt mit 40.000 Menschen zu verwalten haben und uns zuhören und sagen, Mensch, eigentlich will ich genau das, worüber der Dieter gerade spricht. Erklär doch mal ein bisschen noch zur Struktur. Wie ist das Ganze entstanden? Wer ist der Auftraggeber? Du hast es schon erwähnt, du arbeitest für die Firma Tobit. Erklär doch mal ganz kurz, wie hängt das alles juristisch, strukturell, öffentlich-rechtlich zusammen?
Ja, also dieses ganze Thema Digitalstadt Ahaus ist eigentlich in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Es gibt auf der einen Seite uns als Unternehmen, wir sind so Technologietreiber, könnte man sagen. Dann gibt es die Stadt als Verwaltung mit der Bürgermeisterin, die allen digitalen Themen, insbesondere dann, wenn sie Mehrwerte für die Bürger bringt, sehr offen gegenübersteht, wird unterstützt von ihrem CDO, das ist unser Thomas Spieker, der die Verwaltungsprozesse digitalisiert, aber darüber hinaus immer auch ein offenes Ohr hat für viele Sachen so rund um Bürger und rund um Beteiligung und rund um neue Anwendungen. Und dann gibt es noch das Stadtmarketing. Das Stadtmarketing ist immer daran interessiert, die Bürger möglichst effizient und schnell und direkt und digital zu erreichen. Und da machen die ganz große Anstrengungen und haben es auch geschafft, dass sie in einer Stadt von 40.000 Einwohnern 51.000 IDs, also Verbindungen von Menschen haben, die einmal etwas im Stadtmarketing gemacht haben, Ticket gekauft, einen Gutschein gekauft, ein Boot ausgeliehen, auf eine Veranstaltung gegangen oder so. Und darüber können die direkt erreichen, also eine Direktansprache an diese 51.000 Menschen machen, wenn eine neue Veranstaltung anstehen und so weiter. Also dieses Konstrukt, die arbeiten relativ eng zusammen. Das heißt, es gibt da keinen direkten Auftraggeber, könnte man sagen, sondern man bespricht sich einfach, guckt, was gibt's für Themen, was kann man machen. Wir haben häufig Ideen, stoßen dann häufig auf Gegenliebe und setzen dann gemeinsam etwas um. Was das dann ist, ist erstmal nicht relevant. Aktuell sind wir dabei, also eine Wintergeschichte zu machen, wo in der Stadt etwas stattfindet, also in der Stadt direkt etwas stattfindet, wo man einen Weihnachtsmann aufblasen kann, der 6 Meter hoch ist und das über einen QR-Code scannen, oder wo man seinen Glühwein per QR-Code in irgendeine Bude in der Stadt bestellt und die Gastronomie zusammenführt. Aber bei uns auf dem Campus machen wir auch was, nämlich eine große Eisbahn, wo man dann seine Schlittschuhe mit QR-Code ausleiht oder an Veranstaltungen teilnimmt, natürlich auch Speisen und Getränke online bestellt. Da arbeiten wir dann zusammen und gucken, wie kann man gemeinsam etwas auf die Beine stellen und wer muss was leisten dafür und wie kriegen wir das unter einen Hut.
Klingt wirklich sehr beeindruckend. Erklär uns doch mal nochmal zu dem Thema zurück aufs Land. Es gibt ja den großen Megatrend mit den Hyperbowls und generell mit der Frage, wie wir es schaffen, den ländlichen Raum wieder zu beleben. Ihr seid ja nun wirklich ein perfektes Beispiel dafür, wie man das konkret machen kann. Was denkst du, wo könnte da die Reise hingehen? Also was sind Dinge, die man in Ahaus machen kann, wo man jetzt zum Beispiel als kleine Familie, die in Berlin wohnt und sagt, das ist hier alles viel zu komplex und teuer dann doch geworden und vielleicht auch zu eng und wir wollen wieder näher in der Natur sein. Was könnte eine Stadt wie Ahaus mir anbieten, dass ich sage, Mensch, eigentlich wäre das eine Alternative, was jetzt im Vergleich zu einer, sagen wir mal, nicht so digitalen Stadt ist, wie ihr das seid?
Ja, ich glaube, da bist du gar nicht bei digitalen Themen, sondern dann bist du eher bei günstigen Wohnungen oder günstigem Bauland. Und das ist ja hier, wir haben ganz viele Einfamilienhäuser, es gibt tolle kleine Wohngebiete, wo du wohnst, ganz viele Menschen aus dem Ruhrgebiet haben hier ihre Einfamilienhäuser gebaut oder sind halt als Pendler unterwegs. Das sind also die Strukturen, die du hast, um aufs Land zu ziehen. Du hast viel Natur, du hast viel Raum, du kannst dein Auto, dein Boot, dein Motorrad, dein Wohnmobil vor die Haustür stellen. Da musst du nicht irgendwo Garagen mieten, sondern das steht einfach alles da. Und du hast halt viele Themen, die du auch digital bespielen kannst. Du musst halt nicht überall hinlaufen, sondern machst das online. Du benutzt halt dein Smartphone, um Sachen zu kaufen oder zu shoppen oder auch ja direkt die Verbindung zu deinen Kollegen oder Freunden zu haben. Das machst du sowieso und das machst du halt hier nur ein bisschen mehr. Und ich glaube, da hast du nicht so viel besondere Sachen, außer denen, die sowieso grundsätzlich in der Struktur des kleinen Dorfes oder der kleinen Stadt am Rande der Niederlande liegt.
Ja. Dann erzähl uns doch mal, was ist das Faszinierendste, die faszinierendste Anekdote, was ist euch so in den letzten Jahren passiert oder was ist dir passiert, wo du sagtest, Mensch, dafür hat sich das alles gelohnt?
Das ist eine gute Frage. Also es lohnt sich jedes Mal, wenn so die Menschen aus den Großstädten kommen und die kommen wirklich von, sagen wir mal, von Flensburg bis München, kommen die mit Bussen hier angereist. Das sind Bürgermeister, Stadträte, Landräte, dann Verwaltungsmitarbeiter, Stadtmarketings, Wirtschaftsförderer, IAKs, Handelsverbände, Großgastronomen. Letztens war noch das Institute of Culinary Arts hier mit 200 Leuten und die führst du dann durch die Stadt und da geht ihnen der Mund auf und die Augen nicht mehr zu, weil die sagen, das habe ich noch nie gesehen, sowas hätte ich mir nie vorstellen können, dass das klappt und dass die Menschen das machen. Sehr schön war auch unser damaliger Wirtschaftsminister Pinkwart hier in NRW. Der wollte immer mal nach Aarhus kommen, hat es natürlich nie geschafft, weil er immer irgendwie anders eingebunden war. Es war auch Corona, schwere Zeit. Und als er dann tatsächlich mal hier hinkam, hat er auch gesagt, hey, so muss das eigentlich überall sein. Das ist so die Zukunft. Und ich bin begeistert von dem, was er hier so gemacht hat. Und das bestätigt dich natürlich, weil genau das ist das, was du erreichen willst. Du willst den Menschen zeigen, dass es geht und du willst den Menschen Beispiele dafür geben, wie sie das auch selber umsetzen können. Und wie eben schon gesagt, es ist nicht die große digitale Super-Anwendung, sondern es startet in vielen kleinen Sachen, die ich nutzen kann, die ich anwenden kann, wo ich Mehrwerte mitschaffen kann. Und dann bin ich nachher erstmal klein digital und das erweitert sich dann. Aber das geht dann relativ selbstständig.
Toll. Wir kommen zum Schluss, Dieter. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist, und ich hätte meine Hausaufgaben nicht gut gemacht, wenn ich das nicht einmal fragen würde. Was bedeutet künstliche Intelligenz, KI für einen Standort wie euch? Was ist da jetzt noch vielleicht in diesem Jahr dazugekommen, wo du sagst, das sind einfach nochmal Möglichkeiten, die wir vorher gar nicht so im Blick hatten?
Ja, wir beschäftigen uns natürlich auch so als Unternehmen mit KI, keine Frage, und haben das eingebunden in unser Produkt. Wir machen ja auch Produkte, wir sind ja Softwarehersteller und eins dieser Produkte heißt David oder Team. Und mit diesem Produkt, da kann man Kommunikation betreiben, also E-Mails, Fax, Voice, Fax auch noch tatsächlich, Voice und Chat und sowas. Und da ist KI als Unterstützung für das Empfangen und Versenden von Nachrichten einfach mega gut, weil es sehr, 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 sehr effizient ist. Ich kann meine Antworten vordefinieren lassen oder Fragen vordefinieren lassen. Ich kann mir Briefe und Texte schreiben lassen. Das geht automatisch und das ist mega, das muss ich sagen. Es hilft natürlich in kreativen Prozessen. Ich kann es in einem Chat mit einbinden und in diesem Chat über die KI Zusatzinformationen bekommen oder Zusatzideen bekommen, die ich sonst nicht hätte. Das ist auch mega. Und es hilft bei uns im Stadtmarketing jetzt direkt auch. Das sehe ich immer wieder dazu, dass die halt Postings machen für Events und alles, das sich über Chatbots erstellen lassen oder ChatGPT erstellen lassen, dann die Fotos dazu erstellen lassen. Die sind da schon ziemlich weit und nutzen diese Tools, um ja einfach kreativer, schneller und effizienter zu werden, weil wenn ich kleine Teams habe, muss ich das tun und das sind super Möglichkeiten.
Toll. Und Abschlussfrage, Aarhus in 5 Jahren oder sollen wir sagen 10 Jahren? Was gefällt dir besser und was ist so deine Vision?
In 5 Jahren werden wir hier noch viel, viel mehr digital haben, weil es die Menschen einfach verstehen und weil es viel mehr Möglichkeiten bietet, weil vielleicht noch einiges weggefallen ist, was man so nicht ersetzen kann, wofür es kein Personal gibt. Gerade auch in der Verwaltung wird das passieren. Da gibt es ja wenig Personal, viele gehen in Rente. Es muss digital werden, sonst kann ich so Verwaltungsprozesse überhaupt nicht mehr irgendwie abwickeln. Das muss so passieren. Und wir zeigen halt auch, wie du auf einer ganz normalen Basis als normaler Bürger Sachen machen kannst und die kannst du halt digital machen. Das wird in Aarhus passieren und wir werden das auch in viele andere Städte verbreiten. Das machen wir jetzt schon. Viele bauen das nach, kommen, schauen sich das an und setzen das dann in der eigenen Stadt. Meistens sind das auch kleinere Städte. Dann auch wirklich um und das braucht es umso mehr. Also Aarhus als Vorreiter und die, die dann kommen und umsetzen als die Follower. Das finde ich super und ich denke, da wird es hingehen.
Also wir sind genau bei 30 Minuten. Selten habe ich eine halbe Stunde so leichtläufig erlebt. Vielen, vielen Dank, Dieter. Das war Dieter von Acken aus Ahaus, der digitalsten Stadt Deutschlands. Ich bin sehr beeindruckt und freue mich schon, wenn ich euch mal besuchen darf. Und nochmal vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Gerne und kommt uns alle gerne besuchen. Es gibt eine Webseite tatsächlich, die heißt www.digitalstadt-aus.de und da findet ihr alle Infos und da könnt ihr euch auch für eine Tour anmelden.
Super.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Danke. Ciao.